Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 7. Februar 2008. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Herzlich willkommen zur Sendung Aus der Schule geplaudert hier auf Radio Funkwerk. Heute mit Marlies Bremisch und Richard Schäfer. Hallo Marlies.
Hallo.
Ja, jedes Jahr verlassen in Thüringen etwa 9000 Abiturienten die Thüringer Gymnasien und ein großer Teil von ihnen entschließt sich zu einem Studium, aber bei weitem nicht alle. Und wenn man einem Buch glauben darf, dann wird ein Viertel dieser Studierenden im ersten Semester scheitern und das Studium abbrechen. Muss das so sein? Ist das tatsächlich auch real? Welche Möglichkeiten kann man eigentlich nutzen, um das Studium effektiv und auch freudvoll gestalten? Und welche Ängste muss man dabei ausstehen? Diese Fragen stellen wir heute an Professor Wolf Wagner, den wir herzlich hier im Studio begrüßen. Hallo.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Professor Wagner hat ein Buch geschrieben, Uni Angst und Uni Bluff und was es damit auf sich hat, was auf die Studenten zukommt und was vielleicht auch auf Studierende zukommt, das steht alles fein säuberlich in diesem Buch geschrieben und dazu wollen wir Professor Wagner auch ganz viele Fragen stellen. Beginnen möchten wir aber mit einer Musik, die er sich selbst gewünscht hat und die vielleicht die Überleitung zum Uni Bluff hervorbringt. Aus der Schule geplaudert hier auf Radio Funkwerk und diese Musik hat eine Bewandtnis. Gast im Studio Professor Wolf Wagner, was hat das für eine Bewandtnis mit diesem Musikstück?
Na, es ist die Geschichte meines ersten großen Bluffs, wie ich eigentlich auf den Bluff gekommen bin. Ich habe als 12-Jähriger fand ich diese Hornmusik einfach unheimlich schön. Sehr ironisch und witzig und so weich und so klangvoll und wollte Horn lernen. Und in der Schule bekam ich dann ein Horn gestellt. Wie sich später herausstellte, war das Horn einfach schlecht. Da fehlte ein Ton drauf, nämlich das F. Das hat aber niemand gemerkt und ich spielte also auf diesem Horn und natürlich ganz schlecht. Und alle Lehrer haben halt gedacht, na ja, der Wagner ist halt doof, unmusikalisch. Und da war zum Beispiel ein Hornlehrer, der hat gerade diese Hornkonzerte von Mozart, hat er wunderbar gespielt als Solist und wir haben mit der Partitur dann sind mitgegangen und so. Aber bei mir wollte es einfach nicht klappen. Wie der das ausgehalten hat mit mir, er hat nie auf meinem Horn gespielt. Im Orchester, im Blasorchester, wo ich unbedingt drin sein wollte wegen der Konzertreisen, da hat dann der Dirigent hat dann gesagt, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Da geht irgendwas ganz schief und hat alle Instrumente, bis er die Hörner hatte. Und dann jeder von uns musste spielen und ich musste spielen und dann sagt er, Wagner, das ist ja wie ein Boschhorn, also wie so eine Hupe. Und hat mich vor versammelter Mannschaft abgekanzelt und das hat mich so beschämt, dass ich ab da immer nur so getan habe, als ob ich Horn spielen würde. Kann man ja im großen Orchester, da bläst man die Backen ein bisschen auf und macht die Fingerbewegungen und so, habe aber nie einen Ton gemacht. Es ist nie aufgefallen. Ich habe so die ganzen Horn, die Konzertreisen mitmachen können und habe da sozusagen den Bluff gelernt. Der Bluff besteht darin, dass man so tut, als ob. Und damit hat man zuerst mal den Gewinn, dass man nicht mehr beschämt wird, dass man nicht mehr für blöd erklärt wird, öffentlich oder so. Aber es hat den großen Nachteil, ich habe nie Horn spielen gelernt. Und so ist es auch mit dem Bluff an der Hochschule.
Und es ist auch niemand auf die Idee gekommen, mal nach dem Horn zu fragen und sagen, hier nimm mal ein anderes und spiel mal auf dem anderen?
Oder nein, so? Das war ganz verrückt. Nach 4 Jahren musste die Schule in der Buchhaltung musste den Wert der Instrumente ermitteln. Und da kam ein Experte und der hat alle Instrumente mal durchgespielt. Er nahm eins in die Hand, spielte eine Tonleiter und sagte, 5 Mark Schrottwert. Ein Wunder, dass der Junge darauf spielen konnte. Es war kein Wunder, sondern Bluff.
Bluff. Das war aber noch nicht der Anlass für das Buch. Was war denn der Anlass?
Der Anlass für das Buch war, dass ich als Student selber sehr unter dem Studium gelitten habe, aber gar nicht so richtig merkte, warum. Und dann eben, als ich selber Dozent war, nach und nach bei meinen Studenten und Studentinnen mitgekriegt habe, dass die genauso schwammen wie ich damals. Und genauso so mit vagen Bemerkungen und möglichst großen Namen, denen irgendwelche dicken Bücher zitieren, von denen klar war, dass sie sie nicht gelesen hatten. Da bin ich dann drauf gekommen, dass das ja eine sehr verbreitete Erscheinung ist. Und so entstand dann 1976 die erste Version von dem Buch, das sofort eingeschlagen hat, weil es für ganz viele Studierende ihre Welt erklärt hat, ihre Angst, ihre Probleme erklärt hat und damals auch schon eben eine Handreichung war, um mit der Hochschule zurechtzukommen.
Setzt dieser Bluff aber nicht eigentlich viel früher ein? Also ich denke, die Grundschule blufft gegenüber dem Kindergarten, die Regelschule, das Gymnasium gegenüber der Grundschule sagt, wart erstmal ab, kommt ihr erstmal hierher an die Schule und dann wird den jungen Menschen da werden irgendwelche Anforderungen gestellt, die eigentlich gar nicht real sind.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Es ist nur ein Unterschied. Mein zweites Musikbeispiel nachher, das ist ein Stück Jazz. Als ich so in der Pubertät war, war Jazz die Welt, wo ich ganz wunderbar blöffen konnte. Da man musste nach einem Solo richtig klatschen und man musste so cool gucken und so. Also das konnte man wunderbar hinkriegen. Das ist aber so, was auch in der Disco, also alle Jugendliche lernen sich in so eine Jugendkultur da so möglichst cool zu erscheinen. Das ist so dieser Bluff. Der ist aber an der Hochschule anders, weil geblufft wird mit dem, was den Inhalt des Lernens eigentlich ausmachen soll. Nämlich das Wissen und die Methoden und sich beherrschen von Stoff. Eigentlich müsste man dumme Fragen stellen. Immer wenn man was nicht versteht, müsste man sagen, was ist das? Verstehe ich nicht. Man lernt aber früh, dass man sich damit entlarvt, bloßstellt. Und stellt dann nicht mehr die Frage. Und damit ist das ein Bluff, der den Zweck dieser Veranstaltung verhindert. Also man lernt nicht mehr richtig. Also man kann nicht mehr nachfragen. Man kommt auch nicht in das interessante Gespräch, wo man Neues gemeinsam entdecken kann. Sondern immer, jeder muss so tun, als ob er wie Hase und der Igel schon allemal da wäre. Und dadurch entsteht an Hochschulen, an Universitäten insbesondere, so etwas, was ich nenne, Langeweile auf hohem Niveau.
Laufen nicht so auf dieser Basis auch 16 Landesparlamente in Deutschland?
Ja, schon, aber da ist es so, dass der Inhalt dessen, was da geschieht, ja nicht Gegenstand des Bluffs ist. Da wird auch so getan, als ob man alle Lösungen parat hätte. Das verhindert aber nicht, dass über die Lösungen dann in den Ausschüssen und sonst wo doch sehr inhaltlich auch gestritten wird und dass die ganzen Experten rangeholt werden. Da wird schon inhaltlich gearbeitet. Das Blöde am Uni-Bluff ist, dass er zum großen Teil den Inhalt verhindert, also das Lernen, was ja eigentlich der Gegenstand dieser Hochschule ist. Und das ist das Schlimme daran.
Diese Erkenntnis haben Sie durch Ihre eigenen Studien gewonnen, aber die kommt ja nicht jeder Student, dass er irgendwie merkt oder sehr lange braucht, um zu merken, dass da eigentlich geblufft wird.
Ja, darum ist ja das Buch so ein Bestseller gewesen, also und immer noch, auch jetzt schon die zweite Auflage verkauft, weil es, man kommt da an die Hochschule und kommt an einen Raum rein, wo alle so ein kluges Gesicht machen, weil keiner zeigt ja, dass irgendwie da unsicher ist. Und diese klugen Gesichter, an denen liest man ab, dass die das alles schon können, wovon man meint, es können zu müssen. Und natürlich es gar nicht hinkriegt, weil im ersten Semester kann ich nicht alles schon gelesen haben. Eigentlich müsste ich da bei jedem zweiten Satz nachfragen, was ist denn damit gemeint?
Sie hören Radio Funkwerk mit der Sendung
Aus der Schule geplaudert.
Wie studiert man richtig und wie kann man Uni-Angst bewältigen? Diese Fragen beantwortet Professor Wolf Wagner. Er war oder ist Rektor der Fachhochschule hier in Erfurt und kennt sich also mit Studien, mit Studenten bestens aus, hat auch seine eigenen Erfahrungen in dem Buch Uni-Angst und Uni-Bluff heute niedergeschrieben und gibt darin Tipps zum Überlebenstraining im universitären Chaos. Da steckt eigentlich so viel drin, universitäres Chaos, was man sich darunter vorstellen muss. Aber das müssen ja nicht alle sich vorstellen.
Professor Wagner, Sie versuchen ja jungen Menschen, die sich entschlossen haben zu studieren, ein paar Tipps an die Hand zu geben. Zum einen, wie finde ich das richtige Studium für mich? Und zum anderen, wie finde ich mich in diesem Studium zurecht? Gehen wir doch einfach mal chronologisch vor. Wie finde ich das richtige Studium, das richtige Fach, die richtige Hochschule?
Ja, zuerst Korrektur. Ich war Rektor. Jetzt bin ich wieder ganz normaler Prof mit 18 SWS.
Was also Semesterwochenstunden
genau,
sind.
Also ich muss 9 Lehrveranstaltungen machen und das macht auch sehr viel Spaß meistens. Also zuerst mal analysiere ich in dem ganzen Buch das Studium unter zwei Aspekten. Immer unter dem Aspekt des Aufstiegs. Nämlich, ich studiere ja auch, um einen Aufstieg zu organisieren, einen besseren Job zu organisieren, besser zu verdienen, auch eine angenehmere Arbeit zu haben, als wenn ich auf dem Bau schrubbe. Und dann den Inhalt, das Inhaltsstudium. Und das muss man auch gut auseinanderhalten. Für das Aufstiegsstudium ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, studieren lohnt sich auf jeden Fall. Ein Studierender mit gleicher Qualität, der also ein gleiches Abiturergebnis hat, der eine studiert, der andere nicht, da verdient derjenige, der studiert, im Durchschnitt in seinem gesamten Lebenseinkommen 42% mehr, also beinahe das Doppelte. Das ist wirklich ein starkes Stück. Das muss man sich klar machen. Dann muss man sich klar machen, dass das Studium zu einer etwa um die Hälfte niedrige Arbeitslosigkeit führt, als es in der Normalbevölkerung ist. Fachhochschulstudium davon nochmal die Hälfte. Also so, das ist nach Fächern natürlich jeweils verschieden, aber es ist ganz, ganz klar, Studium lohnt sich. Jemand, der studiert hat, lebt im Schnitt auch länger, weil es meist auch Arbeitsplätze sind, die weniger belastend sind, die nicht klimatisch draußen im Kalten sind und so weiter. Also insgesamt muss man sagen, studieren, wenn Sie die Wahl haben zu studieren oder nicht zu studieren, studieren lohnt sich.
Da kommt dann der Einwand, Herr Professor, dass ja viele Studierende nach dem abgeschlossenen Studium auch auf der Straße sitzen und keinen Job kriegen.
Die haben trotzdem eine deutlich geringere Arbeitslosigkeit, Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, als Nicht-Studierte. Das hängt vom Fach natürlich ab. Wenn ich Architektur studiere, da sind die Wahrscheinlichkeit, dass ich arbeitslos werde, relativ hoch. Wenn ich aber Ingenieur studiere, da werde ich direkt an der Tür abgeholt für die Arbeit. Also so, das ist je nach Fach. Wenn ich so ein Modestudium mache, wenn ich in die Literaturwissenschaften oder in die Philosophie reingehe, da wird es dann relativ schwieriger. Das ist im Buch aber genau aufgeschlüsselt, da kann man hingucken. Entscheidend ist die Frage jetzt, wie kriege ich das Inhaltsstudium zusammen mit dem Aufstiegsstudium? Inhaltsstudium heißt, dass ich etwas studiere, was mir Spaß macht, was mich interessiert, was spannend ist. Und da lassen sich eben sehr viele einfach von der Schulerfahrung denken, das Fach, in dem ich in der Schule gut war, das werde ich jetzt auch studieren. Und das ist einfach zu kurz. Da sollte man sich wirklich umschauen und gucken, was gibt es an Berufsmöglichkeiten. Das ist wunderbar. Heute im Internet kann man das auch bei der Bundesanstalt für Arbeit, dann gibt es studieren.de, wie studieren, was studieren, studienwahl.de. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wo man sich die verschiedenen Studienrichtungen anschauen kann und wo man auch anschauen kann, wie sehen die Berufstätigkeiten hinterher aus. Und das ist so die inhaltliche Seite. Die sollte stimmen. Man sollte also dann, wenn man mit Herz und Hirn und allem an so einem Stoff mit Begeisterung dranhängt, dann wird es auch gut. Dann ist es auch so, dass es einen nicht so beutelt, wie wenn man nur um des Aufstiegs willen. Also wenn man sagt, Betriebswirtschaftslehre, da kriege ich die besten Jobs, aber es kotzt einen von Anfang bis Ende an, dann geht es schief. Dann kann man nur per Bluff machen. Das ist so der Punkt.
Jetzt habe ich das richtige Fach, denke ich mir, und habe den Einstieg und stelle fest, ich komme einfach nicht weiter. Also trotzdem mir das Fach liegt, trotzdem es Spaß macht, auf einmal habe ich das Gefühl, da ist eine Wand, ich komme nicht weiter, ich habe Angst. Ich glaube, alle anderen sind besser und ich habe das Gefühl, ich müsste abbrechen. Ist es dann Uni-Angst?
Das kann Wirklichkeit sein oder auch Uni-Angst. Das muss man genau unterscheiden. Ich rate in dem Buch ja auch dazu, in den ersten zwei Semestern gleich das möglichst Schwierige, das schwierigste Fach zu nehmen und zu schauen, kriege ich das hin? Und zwar mit intensiver Vorbereitung und Arbeit. Also so hart arbeiten wie irgend möglich. Weil wenn ich in den ersten zwei Semestern scheitere, kann ich das Studienfach wechseln, ohne dass es auf BAföG angerechnet wird und ohne dass es auf die Regelstudienzeit, also sozusagen, es wird einfach aus dem Buch gestrichen und kann dann etwas anderes probieren. Ich muss dann wirklich gucken, habe ich meine Angst, weil ich vor dem Buch versage oder vor dem Test versage, oder habe ich meine Angst, weil mich die anderen so einschüchtern? Wenn die anderen mich so einschüchtern, wenn ich denke, ich bin so doof und alle anderen sind klug, dann bin ich ein Fall des klugen Gesichtes. Das kluge Gesicht ist wie so eine Leinwand, auf die man projiziert, dass die anderen all das können, was man denkt, selber können zu müssen und nicht hinkriegt.
Das ist auch so eine Art Selbstwertgefühl, was da fehlt.
Ja. Also das, alle Löcher, die man im eigenen Selbstwertgefühl hat, alles, wo man denkt, wo man versagt, das kann man auf dieses kluge Gesicht projizieren. Und dann sieht es so aus, als ob die anderen es wirklich hinkriegen. Man merkt gar nicht mehr, dass man selber dieses kluge Gesicht geschaffen hat.
Aus der Schule geplaudert.
Radio Funkwerk auf 96,2 in Erfurt und 106,6 in Weimar.
Wie studiere ich richtig? Eine Frage, die wir heute unter anderem hier in der Sendung beantworten, und die Antwort erhalten wir von Professor Wolf Wagner, der das auch in seinem Buch Uni Angst und Uni Bluff heute niedergeschrieben hat.
Das kluge Gesicht. Nach einer Weile lernt eigentlich jeder Student intelligent zu gucken in der Vorlesung und so zu tun, als ob er alles wüsste. Ist das kluge Gesicht?
Ja. Das ist das kluge Gesicht. Man lernt es, macht es auch, merkt gar nicht, dass man die anderen genauso einschüchtert, wie man selber eingeschüchtert ist. Und das Schlimme ist, dass man dabei in Einsamkeit gerät. Weil wenn ich mich darstellen muss, als ob ich alles könnte, darf ich ja nicht mehr zeigen, was ich alles nicht weiß und was alles nicht klappt. Und gerade dann in einem Bereich, wo ich immer Rolle spiele und mich nie zeigen kann, wie ich wirklich bin, und dann eigentlich ganz einsam bin und sehr leicht in eine Depression verfalle. Also Depressionen sind an Hochschulen ziemlich verbreitet. Das gibt es schönes statistisches Material darüber. Also ist ziemlich verbreitet. Und das entsteht aus dieser Situation des Bluffens, dass ich mich den anderen gegenüber darstelle. Dabei muss ich natürlich scharf unterscheiden zwischen den verschiedenen Fächern. Das ist besonders schlimm in den Sozial- und Geisteswissenschaften. In Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften ist es deutlich reduziert. Da besteht der Bluff nicht so sehr in dem, ich tue so, als ob, sondern in der Überforderung. Also man zeigt, dass man ganz besonders schwierige Aufgaben versteht, dass man die schwierigsten Aufgaben ganz toll rechnen kann. Und das ist sozusagen, da wird dieser Wettkampf draus, wo man dann auch relativ schnell in eine Situation gerät, wo man denkt, mein Gott, wie bin ich blöd.
Also wenn man den Bluff mitmacht, setzt man sich auch selbst erheblich unter Druck. Immer so zu scheinen, als wäre man besser.
Ja, das ist das Problem. Und das Problem ist, dass man für das Aufstiegsstudium, also wenn der Professor da ist, dann das auch schon auch machen müsste. Also ich schreibe im hinteren Teil des Buches, wie blöffen, ohne sich selbst zu blöffen. Also wie komme ich durch das Studium durch und erscheine als der gute Student, der die guten Noten kriegt und die gute Beurteilung vom Professor, und wie schaufle ich mir da genügend Räume frei, in denen ich selber sein kann und neugierig fragen kann und neugierig untersuchen kann. Das ist so mein Trick, dass ich sage, man kommt ohne Bluff an der Uni nicht zurecht, aber ich muss mir Räume und Möglichkeiten schaffen, möglichst auch Freunde suchen, bei denen ich ohne Bluff mich wirklich neugierig verhalten kann.
Die Studierenden sind ja darauf angewiesen, irgendwann mal in Prüfungen, bei Arbeiten, dass sie den Professoren und Professoren gut gefallen. Gehen die da mit gutem Beispiel voran in Richtung Uni-Bluff oder mit negativen?
Na, früher habe ich den Uni-Bluff insgesamt aus einer Angstsituation erklärt. Das habe ich, als ich jetzt mehrere Jahre Rektor war und bei Konferenzen und also sozusagen in der höchsten Wissenschaftswelt mich da auch bewegt habe, gemerkt, dass das Unsinn ist. Das Problem erkläre ich jetzt ganz anders. Das liegt daran, dass an den deutschen Universitäten insbesondere alles auf die Forschung gepolt ist. Für Forschung bekomme ich als Professor Geld, Ruhm, neue Mitarbeiter. Für eine gute Lehre bekomme ich gar nichts. Deshalb kriege ich mehr Studenten, mehr Hausarbeiten. Also eigentlich werde ich bestraft für eine gute Lehre. Und darum ist alles ausgerichtet auf die Forschung und alles sozusagen auf das höchste Niveau der Forschung. Die Professoren sind sich gar nicht mehr richtig bewusst, dass sie jetzt mit dem Erstsemester reden und sprechen die gleiche Sprache, die sie brauchen, um in diesen Forschungsgremien anzukommen. Formulieren ihre Vorlesung auch in dieser Sprache. Und das erzeugt, sie selber blöffen ja nicht, sondern sie formulieren nur mit unnötig hohem Aufwand und unnötig Komplikationen. Und unnötig verkürzt formulieren sie das, was sie auch anders formulieren könnten, so dass es Erstsemester verstehen. Darum wird sich aber gar nicht bemüht. Und daraus entsteht der Druck für die Erstsemester und die beginnenden Studierenden in einer Art und Weise reden zu müssen, dass sie überhaupt gar nicht beherrschen und auch nicht richtig angeleitet werden, um da reinzukommen. Das ist dann dieses so reinschwimmen und im Wagen in der Luft darum zu hängen.
Sie haben gerade noch mal darauf hingewiesen. Also normalerweise würde man ja unter Bluff eher verstehen, dass Vortäuschen, na sagen wir mal, nicht vorhandener Tatsachen oder nicht ganz vorhandener Tatsachen. Das meinen Sie im Uni-Bluff ja eigentlich nicht, gerade in Richtung Forschung. Denn die Negativbeispiele derjenigen, die geblufft haben und wirklich nichts dahinter hatten, sind ja relativ gering. In Wissenschaft meinen Sie ja schon etwas anderes mit Bluff als Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Es ist das unnötig komplizierte, unnötig verkürzte Formulieren, das mit dem man eindrucken will. Es ist wie bei Tieren, die sich in Gefahrensituationen oder wenn sie den Sexualpartner beeindrucken wollen, aufplustern. Und dieses Aufplustern ist ja auch legitim. Bloß wenn man immer aufgeplustert rumläuft, dann ist es sozusagen ein Hindernis für das Leben. Und das ist das Problem des Bluffs, dass man sprachlich immer aufgeplustert ist.
Und wie verhält sich nun Uni-Bluff zu Uni-Angst? Also wann muss ich mir vielleicht auch professionelle Hilfe suchen als Studierender, dass ich mit beiden umgehen kann?
Es ist so, dass dieser Bluff eben vor allen Dingen wirkt auf die Erstsemester, die Studienanfänger. Dort ist es eigentlich am krisenhaftesten. Und da kann diese Einsamkeitssituation und dieses denken, alle anderen können es, nur ich nicht, kann wie ein Schlüssel in lebensgeschichtliche Neurosen reinpassen, dass die aktiviert werden. Also, dass ich, wenn ich zu einer Depression neige, dass ich dann wirklich reinrutsche, dass ich morgens bleischwer aufwache, dass ich nicht aus dem Bett rauskomme, dass wenn ich das Buch aufschlage, sofort bleimüde werde. Das sind so Zeichen, dass ich die ganze Lebenslust verliere, dass ich ständig in Selbstzweifel bin, dass ich jeden anderen beneide, der eine ganz einfache Tätigkeit hat und denke, ach, wäre ich doch straßenfähiger, dann wüsste ich, wo es lang geht. Alles dieses, das sind so die Zeichen, wo man dann tatsächlich professionelle Hilfe suchen sollte. Es gibt an allen Hochschulen gibt es psychologische Beratungsstellen, auch hier in der Engelsburg. Da sollte man dann auf jeden Fall hin. Ich habe das ja zigfach erlebt in meiner Zeit als Lehrender. Ich wurde ja auch als Anlaufpunkt mit diesem Buch Anlaufpunkt für und da ist Hilfe ohne weiteres zu leisten. Das lässt sich die Anzahl der Selbstmorde ist auch deutlich zurückgegangen. In den 70er Jahren noch lagen die Selbstmorde an deutschen Hochschulen weit über dem der gleichen Bevölkerung im gleichen Alter.
Trotzdem sagen Sie, dass ein Viertel der Studierenden im ersten Semester scheitert.
Nein, nicht im ersten Semester, sondern insgesamt scheitern ein Viertel aller Studierenden während des Studiums. In manchen Fächern geht es bis zu 80%.
Reicht die Hilfe der Hochschulen da nicht aus? Oder, ich unterstelle jetzt einfach mal, sind die Hochschulen nicht vielleicht auch froh, dass sie auf diesem Wege Studierende loswerden, um vielleicht überfüllte Hörsäle zu leeren oder da ein angemesseneres Verhältnis hinzubekommen?
Ja, das haben Sie vollkommen recht. Das ist leider so. Dadurch, dass man für eine gute Lehre eher bestraft wird und gute Lehre auch nicht honoriert wird, man ja auch als Professor das Lehren nie lernt. Es gibt ja einen Lehrer an der Schule, lernt ja das Lehren. Während man an der Hochschule hat man eine Doktorarbeit geschrieben, hat vielleicht ein, zwei Kurse mal besucht, wenn man gut ist für Hochschuldidaktik, aber eigentlich gelernt hat man dieses Handwerk nicht. Es wird anders als in Amerika und England nicht systematisch evaluiert. Die Studierenden können auch nicht sagen, hey, halt mal, hier, die Lehre ist ganz schlecht. Sie können auch nicht mit ihrem Geld jetzt an eine andere Hochschule gehen, so dass die Hochschulen in Amerika und England sind hoch motiviert, die Lehre gut zu gestalten, damit sie Studierende haben. All das ist bei uns nicht. Bei uns läuft es so, dass ein Professor, dem die Studierenden kritisieren kann, sagen, die haben kein Niveau. Und es ist nur recht, dass die weggehen.
Aus der Schule geplaudert. Im Studio zu erreichen unter der Nummer 0361 590 9022. Die Sendung wird auch am kommenden Mittwoch um 14 Uhr wiederholt und ab morgen können Sie Beiträge aus der Sendung auch als Podcast hören auf der Homepage, auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Wir haben heute als Gast im Studio Professor Dr. Wolf Wagner von der Fachhochschule Erfurt mit seinem Buch Uni Angst und Uni Bluff. Und ehe wir jetzt mal uns ein Beispiel von, ja, bisschen Bluff vergegenwärtigen, erstmal die Frage, wo studiere ich nun besser? Fachhochschule oder Universität?
Ja, da muss man den eigenen Arbeitsstil und das eigene Vorlieben muss man testen. Das schlage ich auch vor, dass man wirklich durchprobiert die Arbeitsweisen, die man am besten hat. Und da, wenn ich Theorie mag, wenn ich auch gut lerne ohne Anleitung, also sozusagen, dass ich mir die Sachen durch, indem ich mich durch Bücher durchwühle, wenn ich so gut lerne, dann ist Universität gut. Weil da muss man weitgehend, das Betreuungsverhältnis ist sehr viel schlechter, als man kommt an die Professoren kaum ran und muss sich, die Vorlesungen sind meistens auch eher Anleitungen, welche Bücher man selber jetzt liest. Während an Fachhochschulen ist man sehr viel praxisbezogener, ist sehr viel enger dran am Stoff, hat auch eine deutlich bessere Betreuung. Wenn man sowas eher braucht, dann sollte man sich für die Fachhochschule entscheiden. Bei manchen Fächern hat man eh nicht die Wahl, aber bei einer ganzen Reihe hat man die Wahl. Die Abschlüsse sind inzwischen gleichgestellt, so dass man vom Aufstiegsstudium her keinen großen also Unterschied hat. Es sei denn, dass man von vornherein sagt, ich bin so ein Theoriekrack, ich mache, also das ist sozusagen mein Hauptanreiz. Wenn Sie wirklich auf Theorie stehen, dann Uni.
Das heißt ja eigentlich, dass ich mir, bevor ich mir die Hochschulart aussuche, vergegenwärtigen muss, wie ich lerne und was mir die meiste Freude macht. Ja. Weiß man das als noch nicht mal Student schon, wie man lernt?
Ja, man kann das ja sehen in den Fächern, sind mir die theoretischen Fächer, liegen mir die eher, wo es eben nicht so genaue Regeln gibt, ist es so, dass ich durch mir selber erarbeiten eines Stoffes am besten lerne oder lerne ich mehr, wenn ich unter Anleitung lerne? Lerne ich mehr, wenn ich im Unterricht durchhören oder setze ich mich nachher hin und erarbeite mir das am liebsten selbst und gehe auch noch tiefer rein, indem ich weitere Bücher lese und so weiter? Das ist dann eher so Uni.
Welche Erfahrung haben Sie denn? Sind die Studierenden heute besser vorbereitet? Sind die so vorbereitet, wie Sie das jetzt gesagt haben, dass sie so zielstrebig auf ein Studium zugehen?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe am meisten Schwierigkeiten mit denjenigen, die mit 1,0 abgeschnitten haben. Also die so gelernt haben, wie kann ich quasi auswendig lernen, was der Lehrer da vorne gesagt hat und in der Klausur 1:1 wiedergeben. Das ist für mich eher schwierig jetzt als Lehrender. Weil da ist es so, die möchten klare Wahrheiten wissen und sind eigentlich, wenn ich, meine Hauptaufgabe ist da immer zu verunsichern und zu sagen, es gibt nicht die klare Wahrheit, sondern da gibt es jeweils ganz unterschiedliche, jetzt im Fach Sozialwissenschaften gibt es nicht sozusagen die Wahrheit. Aber auch sonst ist es so, dass auch in der Mathematik, wenn sie in höhere Ränge kommen, ist es so, dass sie dann eine ganze Menge philosophischer Hintergründe haben und sozusagen die Axiome sich dann gegenseitig ausmanövrieren. Und wenn man daran Spaß hat, dann ist das Uni.
Wir haben uns ja im Verlauf der Sendung schon mehrfach darüber unterhalten, dass es gerade an Universitäten, auch gerade in den, ich sag mal, Sprachwissenschaften, also den Wissenschaften, die sich der Sprache sehr stark bedienen, doch zu Texten kommt, die teilweise nicht so ganz verständlich sind. Ich finde, Sie haben in Ihrem Kapitel Die richtige Sprache ein ganz gutes Beispiel geschaffen, um zu erklären, wie sich Alltagssprache, eine normale Wissenschaftssprache oder eine aufgeblähte Wissenschaftssprache unterscheiden. Es wäre sehr schön, wenn Sie da vielleicht mal einzelne Abschnitte vorlesen könnten.
Seite 140 hören wir jetzt aus dem Buch Uni Angst und Uni Bluff heute von Wolf Wagner.
So, dann haben wir die Alltagssprache. Es geht um ein ganz banales Beispiel, nämlich November in Venedig. Und da ist, die Alltagssprache ist so, wie man sie auch im SMS oder in einer E-Mail schreibt. Ich war jetzt im November in Venedig. Das war toll dort. Wir hatten viel Spaß dort. Da gab es Gondeln. Es war auch gar nicht so traurig wie in dem Film, wenn die Gondeln Trauer tragen. Aber manchmal gab es doch viel Nebel. Also da ist Wiederholung drin und sehr subjektiv. Und jetzt poetisch-literarisch, der eigenwillige Novemberflaneur suchte im nasskalten, grau verhangenen Venedig ohnehin das Leben und so weiter. Also da wird so richtig geschwärmt. Dann in der journalistischen Sprache, da würde es heißen, neuer Tourismusboom in Venedig. Venedig meldet neue touristische Rekordzahlen für den November. Und wie der November traditionell der ruhigste Monat war, so hat sich dies geändert und so weiter. In einem korrekten wissenschaftlichen Text würde es dann so gehen. Wenn man der Fragestellung nachgeht, wie sich der Tourismus in Venedig während der letzten Jahre verschoben hat und welche Auswirkungen das auf die Stadt hat, trifft man auf sehr widersprüchliche Angaben in der Literatur. Cerutti und Cesare, 1994, Seite 16 folgende, führen Daten an, die darauf schließen lassen, dass der traditionelle Tagestourismus und so weiter. In der Bluffsprache würde das dann so gehen. Und jetzt nicht erschrecken. Bei einer prozessanalytischen Sekundäranalyse der von den Tourismusbehörden nordmediterraner Tourismusziele mit besonderer Attraktivität herausgegebenen Daten unter besonderer Berücksichtigung saisonaler Schwankungen imponierte primär das segmentale Inkrement des Well-to-Do-Tourismus nach Meyerbeer und Müller-Langbein 1974b. Dabei konnte unter Berücksichtigung des kritischen Grisholm Bias 1999 festgestellt werden, dass innerhalb des Valenzzeitraums und so weiter.
Ich glaube, das macht sehr gut deutlich, dass man von so einem Text maßlos beeindruckt sein kann, ihn überhaupt nicht versteht und glaubt, man ist wahrscheinlich dumm, weil man ihn nicht versteht. Eigentlich ist das ja Uni Bluff.
Ja, das ist Reinform. Der Text macht Sinn. Also es, das könnte so ein Text sein. Ich habe den erfunden, aber der macht wirklich Sinn. Und er entsteht eben darum, dadurch, dass der geschrieben wird für die Cracks, für die Besten in der Wissenschaftsszene. Und er ist nicht geschrieben, um sich anderen außerhalb dieser innersten Wissenschaftsszene verständlich zu machen und soll die dort beeindrucken, dass man wirklich selber auch ein Obercrack ist.
Und wie unterscheide ich als Studierender das eine vom anderen, also den wissenschaftlichen Text, der sicherlich auf einem hohen Niveau ist, aber den ich mir erarbeiten kann, weil er für mich auch irgendwann verständlich ist, und diesen Text, der mir wahrscheinlich ziemlich blümerant erscheint und mit dem ich am Anfang nichts anzufangen weiß?
Durch harte Arbeit. Fremdwörterlexikon hernehmen, Internet immer anhaben und reingehen mit Google, wenn ich ein Wort nicht weiß, reingehen, Informationen sammeln. Und dann nach und nach knackt man diese Texte und merkt, wie hohl sie sind. Das ist dann auch ein triumphales Erlebnis, dass ich sehe, eigentlich sagt das ja gar nicht. Oder das könnte man ja völlig anders, also könnte man ganz einfach, eigentlich steckt da nicht viel drin. Das macht dann auch Freude, solche Texte zu knacken. Aber anders kann man sich das Selbstbewusstsein nicht erarbeiten. Man muss ran und an diesen Texten, wenn es gar nicht geht, überspringen. Also man muss die nicht von Anfang bis zum Ende lesen, sondern im Gegenteil, ich rate im Buch immer Anfang, Schluss. Lesen Sie den Anfang solcher Texte, da sagen die meist, was sie vorhaben. Und dann lesen Sie den Schluss, da wird gesagt, was rausgekommen ist. Und da müssen Sie am Schluss dann aber richtig dran knacken mit Googlen und mit Fremdwörterlexikon und so lange hin und her, wie mit einem schwierigen Lateintext, den man in der Schule hatte, bis man sie geknackt hat. Und dann hat man es aber.
Sie haben gerade von Google geredet. Das heißt also, Sie gehören nicht zu denjenigen, die das Internet per se schon mal für schlecht halten, sondern finden, dass es ein gutes Arbeitsmittel ist.
Jeder Wissenschaftler veröffentlicht seine, also der, was taugt. Wenn Sie heute aufs Internet verzichten, verzichten Sie auch sozusagen auf die wichtigsten Texte, die als PDF-Dokumente, die UNO, egal wer es ist, die großen Organisationen, auch die großen Wissenschaftsorganisationen, die Hochschulen stellen ihre Dissertationen ins Netz. Sie kommen heute in eine Geschwindigkeit an hochqualitative Texte ran, dass wer darauf verzichtet, schließt sich quasi aus der Wissenschaftsgemeinschaft. Das heißt nicht, dass es man darauf verzichten kann, die Zeitschriften auch zu lesen, aber wer sagt, das Internet habe keine wissenschaftliche Qualität, hat nicht gelernt zu unterscheiden zwischen qualitativ hochwertigen und weniger wertigen Texten, und das muss ich bei schriftlichen Dokumenten genauso machen. Es gibt in den Zeitschriften auch viel Unsinn.
Aus der Schule geplaudert.
Radio Funkwerk auf 96,2 in Erfurt und 106,6 in Weimar.
Gast im Studio heute Wolf Wagner, Professor hier an der Fachhochschule in Erfurt mit seinem Buch Uni Angst und Uni Bluff heute. Und wer studieren will und wer das Studium begonnen hat, sollte einfach dieses Buch mal lesen. Und ich denke mal, er sieht klarer. Und wir haben da ein Kapitel noch ausgeblendet. Und Marlies, da bist du jetzt Spezialist.
Ja, da bin ich vielleicht Spezialistin, aber nicht Spezialist. Zum Ende Ihres Buches betrachten Sie die Frage des Übergangs vom Aufstiegsstudium in die Arbeitswelt. Und Sie weisen darauf hin, dass die Frauen in der Regel die besseren Abschlussnoten haben im Studium, aber schlechtere Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten im hochschulischen, aber auch im außerhochschulischen Bereich. Wenn Sie den Abschnitt zum Übergang in das Berufsleben nun schon so gestartet haben, wäre es ja interessant gewesen zu erfahren, warum ist das eigentlich so, die besseren Noten und doch die schlechteren Chancen? Die Versuche, die Sie machen zum Erklären des Ganzen, erscheinen mir etwas halbherzig. Für mich läuft da so unten drunter etwas die Zeile, Mädels, macht euch keine Illusionen, ihr bietet euch besser bei den Profs an, ihr blufft besser, aber ihr seid dümmer. Ist das so?
Ja, da wäre ich ja blöd, wenn ich sowas sagen würde. Das ist, ich habe ja diese Musik ausgewählt, die wir gerade gehört haben. Und in dieser Musik kommt genau dieses Spiel mit den Geschlechterrollen raus. Und was da die Gwen von der von No Doubt macht, ist, dass sie den Frauen die Macht vorschlägt, sagt, nimm diese Machtperspektive, die sonst die Jungs immer haben. Das ist meine Erklärung, dass eben nachher im Beruf, in der Hochschule, da ist Anpassung gefragt. Da passen sich Jungs auch an. So ist es nicht. Aber nachher im Beruf, da ist das Bekenntnis zur Macht, zur Durchsetzungsfähigkeit und zum Durchsetzungswillen auch da. Und das erklärt die Differenz. Über ganz lange Zeit habe ich die Theorie vertreten und fand die auch sehr einleuchtend, dass es daran läge, dass Frauen systematisch schlechter bewertet werden von der ganzen Umwelt, von den Professoren und darum sich doppelt anstrengen müssen, doppelt gut sein müssen, um das Gleiche zu erreichen wie die Männer. Aber dem widerspricht, dass Frauen nun in der Tat an der Hochschule in den meisten Fächern, nicht so sehr in den technischen, aber in den meisten Fächern die besseren Noten haben. Im Abitur haben sie sowieso die besseren Noten. Das Abiturnote gilt als ein sehr guter Vorhersager, Prädiktor für den Studienerfolg. Darum Numerus Clausus über die Note. Und das zeigt auch, dass sie Frauen eben den besseren Studienerfolg haben. Aber nachher, da geht es dann eben primär um diese, nicht um Klugheit oder Dummheit, sondern es geht um das Verhältnis zur Macht. Und da ist es so, dass Frauen, das ist die Erklärung in der Literatur, der ich mich da auch anschließe. Jetzt habe ich eine kleine Blufffigur eingebaut. Und nämlich, dass es so ist, dass Frauen sich vor den negativen Seiten der Macht eher fürchten, vor der Einsamkeit, vor diesem, dass ich dann doch auch unpopulär bin, dass ich eben auch mich herausstellen muss und angegriffen werde. Das ist die, finde ich, bisher beste Erklärung.
Fehlen vielleicht auch auf den Machtpositionen Vorbildfrauen?
Naja, die werden ja von den Frauen auch nicht so toll bewertet. Also Margaret Thatcher wurde von den Frauen nicht gut angesehen und auch die Frau Merkel kommt nicht so bei den Frauen so doll an. Also Macht gilt, ich mache das regelmäßig in meinem Seminar, da mache ich einen Punkt an die Tafel und sage, das ist die Macht und jetzt tragen sie sich ein in einen Bereich Nähe zur Macht, mittlere, ganz nahe zur Macht, mittlere, große Distanz und da sind die Jungs und die Mädels, also die Studentinnen und Studenten kommen davor. Machen dann ihr Kreuz, wo sie sich da setzen und da sind die Frauen immer weit weg. Also die Männer sind überrepräsentiert. Es gibt auch Frauen, die ein Kreuz nahe bei der Macht machen und da meine ich, dass die werden es dann mal machen. Es ist ganz witzig, im Sozialwesen, wo ich unterrichte, ist ein Viertel der Studierenden ist männlich. Das sind aber nachher die Chefs.
Das ist nicht nur den Sozialwesen so.
Ja, aber da ist besonders eklatant.
Da besonders eklatant. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Das war sehr interessant. Ich hoffe, wir hören Sie mal wieder. Denn es gibt ja noch einige Projekte, die bei Ihnen auf Lager auf dem Schreibtisch stehen, die noch nicht fertig sind, über die man sprechen kann. Und ich lade Sie herzlich ein, hier wieder in die Sendung zu kommen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war aus der Schule geplaudert hier auf Radio Funkwerk. Und wie gesagt, nächste Woche am Mittwoch um 14 Uhr wird die Sendung wiederholt und ab morgen als Podcast. Sie hörten einen Podcast der Sendung aus der Schule geplaudert vom 7. Februar 2008. Zusammengestellt hat diesen Podcast Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.